Vater, danke, dass wir hier sein dürfen heute Morgen. Danke, dass wir unsere Herzen beugen dürfen. Und Herr, wir brauchen dich so sehr, mehr als wie wir wirklich zum Ausdruck bringen können mit unseren Worten und auch mit unserem Herzen. Herr, wir leben in einer veränderten Welt. Einer Welt, wo wir vor 2-3 Wochen noch nicht gedacht haben, dass das möglich ist. Und wo niemand von uns weiß, wo es wirklich hinführt. Und gerade in dieser Zeit ist es so wichtig, Herr, dass wir uns das neu zurufen und sagen lassen, dass du Gott bist. Dass es nicht Menschen sind, die das letzte Wort in dieser Welt haben. Nicht Putin, nicht Biden, nicht Scholz und wer auch immer. Herr, wir beten, dass du deine Hand über diese Zeit hältst, über die Menschen unserer Zeit, über uns selbst, dass du uns gnädig bist. Beten, dass wir als Christen ganz besonders in dieser Zeit ein Licht sein dürfen von deiner Liebe, von dem, was du uns in Jesus geschenkt hast, wo du uns geliebt hast, dass wir etwas von diesem Überfluss weitergeben können. Danke dir für diese ukrainische Familie, die heute Morgen hier ist. Wir beten, dass du sie wirklich segnest, dass sie jetzt wieder zusammenkommen dürften, gerade in den letzten Tagen. Beten, Herr, dass sie hier in Deutschland sich gut einleben können. Wir wollen beten für unser Land, dass es in der Lage ist, auch mit dem ganzen kommenden Flüchtlingsstrom, das in irgendeiner Art und Weise auch zu bewältigen. Herr, wir beten um Gnade für unsere Politiker, für die Obersten unserer Regierung, dass sie gute und weise Entscheidungen treffen. Wir beten für unser Volk und Land, dass es das aushält, auch die neue Belastung, die kommen wird, dass wir damit leben können, dass wir in vielen Dingen kürzer treten müssen. Aber vor allen Dingen beten wir darum, Herr, dass unsere Herzen dadurch nicht ärmer werden, sondern reicher. Dass wir uns selbst von dir immer wieder neu füllen lassen, von dem, wer du bist, Herr Jesus. Dass wir staunen können über den Gott, dem wir dienen, den wir lieben. Und dass wir von diesem Überfluss abgeben können und selbst noch mehr gesegnet sind. Segne uns als Gemeinde und segne uns auch heute Morgen beim Hören auf dein Wort, dass wir verstehen, was du versuchst uns zu sagen. Wir beten um Gnade. Amen. Gut, setzen wir uns. Ich lese uns den Predigttext für heute Morgen aus dem Markus-Evangelium, die Verse 35 bis 40. Wir sind im Markus-Evangelium unterwegs und wir sind in einer spannenden Situation. Jesus ist in Jerusalem angekommen und da passiert so einiges. Und da heißt es dann, als Jesus im Tempel lehrte, fragte er seine Zuhörer, wie kommen eigentlich die Schriftgelehrten dazu zu sagen, der Messias sei der Sohn Davids? David selbst hat doch geleitet vom Heiligen Geist gesagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich an meiner rechten Seite, bis ich deine Feinde unter deine Füße gelegt habe. Der Messias wird also von David Herr genannt. Wie kann er dann Davids Sohn sein? Die Menschen kamen in großer Zahl und hörten Jesus gerne zu. Unter anderem sagte er, als er sie lehrte, hütet euch vor den Schriftgelehrten. Sie gehen mit Vorliebe in langen Gewändern einher und erwarten, dass man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt. In den Synagogen nehmen sie die vordersten Plätze für sich in Anspruch und bei Festessen die Ehrenplätze. Sie verschlingen den Besitz der Witwen und sprechen zum Schein lange Gebete. Darum erwartet sie ein besonders hartes Urteil. Nur noch ganz wenige Tage. Wir sind in der letzten Woche Jesu auf dieser Erde. Und er wird am Kreuz hängen. Wir kriegen das nicht so richtig mit, wenn wir so scheibchenweise durch das Markus-Evangelium durchgehen. Aber all das, was wir die letzten Wochen gemacht haben, ist sehr konzentriert auf ein paar wenige Tage. Ist alles die letzte Woche in Jerusalem. Und wir sehen dort diesen Konflikt der fast kaum noch erträglich ist zwischen Jesus und den führenden Theologen und Leitern Jerusalems. Und sie haben wir gesehen in Kapitel 12, der Konflikt ist schnell gewachsen zwischen Jesus und den religiösen Führern. Und sie bombardieren Jesus mit Fragen, mit vielen Fragen. Und alle diese Fragen stehen letztlich dafür, dass sie Jesus diffamieren wollen, dass sie der Öffentlichkeit zeigen wollen, Jesus ist nicht der, für den ihr ihn haltet. Er verdient letztlich euer Vertrauen nicht. Kommt die Frage nach der Auferstehung von den Sadduzäern, die sagen wollen, das ist unlogisch, an Auferstehung zu glauben. Da kommt die Frage nach der Vollmacht Jesu. Die Frage, was ist das höchste Gebot? Die Frage nach der Steuer, die Frage nach Corona, haben wir gesagt. Und das Tolle ist, Jesus stellt sich all den Fragen, egal mit welchen bösen Motiven Menschen auch kommen. Jesus weicht keiner Frage aus. Wir dürfen Fragen stellen. Unangenehme Fragen stellen. Jesus weiß sie alle, damit richtig umzugehen. Und zwar mit Barmherzigkeit. Und das sehen wir jetzt in dieser Geschichte. Denn spätestens jetzt könnte man sagen, ihr seid ja gar nicht wirklich bereit, euch mit den Fragen auseinanderzusetzen, die ihr mir stellt. Und jetzt drehe ich den Spieß mal um. Jetzt stelle ich euch Fragen. Und das ist die Situation hier. Die Fragen der Menschen sind jetzt verstummt. Es ist vorbei, niemand fragt mehr. Es ist durch. Und jetzt sagt Jesus, jetzt bin ich an der Reihe. Jetzt werde ich euch Fragen stellen. Aber das Schöne ist, ihr Lieben, wenn man sich den Text anschaut, dann merkt man, da ist Barmherzigkeit. Jesus stellt keine Frage, um einen bloßzustellen oder zu demütigen oder zu blamieren und zu sagen, habt ihr nicht gelesen, habt ihr es nicht verstanden, sondern er stellt Fragen, die uns helfen sollen zu suchen, tiefer zu greifen, tiefer nachzudenken. Aber dieser Text spricht auch davon, ihr Lieben, Jesus ist der Letzte, der Fragen stellt. Er wird das letzte Wort haben. Aber er stellt Fragen, um unseren Horizont zu erweitern, die uns dienen sollen, die uns helfen sollen. Und ihr Lieben, dieser Text ist auch in dieser Hinsicht besonders, weil das ist das letzte Mal, dass Jesus mit der Öffentlichkeit spricht, einer Öffentlichkeit, die noch suchend ist. Ja, es heißt, als Jesus im Tempel lehrte, fragte er seine Zuhörer. Er fragt nicht die Sadduzäer und die Schriftgelehrten, die vorher mit ihm diskutiert haben, sondern er fragt die Menschen, die dabei standen und einfach nur zugehört haben, das alles mitbekommen haben. Menschen, die noch ihm positiv zugeneigt sind, die sagen, wir wollen hören, wir hören dir gerne zu. Und ihr Lieben, ich gehe davon aus, dass wir alle das ein Stück weit heute Morgen sind, sonst wären wir nicht hier, oder? Wir sind doch die, die noch sagen, wir wollen zuhören. Wir wollen hören, was du zu sagen hast. Was ist es, was wir brauchen? Sag es uns. Was ist es, was wir hören müssen? Worüber will Jesus mit den Menschen reden, die ihm noch zuhören, im letzten Moment? Was ist es? Ich habe es genannt, Jesu Fragen an uns. Jesu Fragen an uns. Und Fragen, die wir uns gefallen lassen müssen, nicht in einer bösen Art und Weise, sondern Fragen, mit denen Jesus uns helfen will. Fragen, wo Jesus etwas öffnen möchte, wo unsere Grenzen oft so eng sind. Er möchte etwas sprengen in uns, um tiefer zu gehen. Und das eine ist die Frage, wisst ihr wirklich, wer ich bin? Und Jesus versucht zu sagen, ich bin so viel mehr, als was ihr bisher glaubt von mir zu kennen. Öffnet euch einfach dafür. Ich bin so viel mehr. Die Identitätsfrage wieder. Und das Zweite ist, wisst ihr, wovor ihr euch hüten sollt? Wisst ihr, wo die Gefahr ist? Wisst ihr, wem ihr nicht vertrauen sollt? Das ist ja im Prinzip, also nochmal zum Ende, wo Jesus in die Öffentlichkeit geht, geht Jesus noch einmal auf das Kernthema des Markus-Evangeliums ein, nicht wahr? Und gesagt, es sind die zwei entscheidenden großen Fragen des Markus-Evangeliums, wie wir das Markus-Evangelium aufteilen können. Was waren die zwei Fragen? Was sind die zwei Kernfragen des Markus-Evangeliums, die Jesus versucht zu klären? Ich wusste, auf den Peter ist Verlass. Egal wann, aber da kommt immer, fast immer, immer die richtige Antwort. Das ist erstaunlich. Peter, du hast absolut recht. Die erste Frage ist, wer ist Jesus? Die ersten 8 Kapitel des Markus-Evangeliums, es geht im Prinzip um nichts anderes. Alle Wunder, die Jesus tat, alles, was er geredet hat, war dazu da, Menschen suchen zu machen, dass sie die Frage stellen, wer bist du? Und dann stellt Jesus diese Frage seinen Jüngern. Was sagen die Menschen, wer ich bin? Und dann, was sagt ihr, wer ich bin? Und da kommt so einiges raus. Und die Jünger sind die Ersten, die dann zum ersten Mal im Markus-Evangelium diese Frage richtig beantworten und sagen, du bist der Christus. Du bist der, auf den wir die ganze Zeit warten. Du bist die Hoffnung. Und von da an geht es um die Frage, wofür kam Jesus? Vor allen Dingen für die Jünger. Für die Öffentlichkeit geht es noch weiter um die Frage, wer ist Jesus? Aber für die Jünger ging es um die Frage, okay, wenn du der Messias bist, wofür bist du dann hier? Denn sie hatten doch ganz falsche Vorstellung davon, was es hieß. Messias, was passiert, wenn der Messias kommt? Und da hatte Jesus viel mit zu tun. Das langsam aufzudecken. Und um diese zwei Fragen geht es mehr oder weniger hier auch im Abschluss noch einmal. Wer ist Jesus? Wer ist er wirklich? Wir können das also sagen, das ist sowas wie ein letzter Versuch von Jesus. Ja? Ein noch einmal stürmt. Noch einmal, Freunde. Noch einmal. Und so tritt er in die Öffentlichkeit und sagt, habt ihr verstanden, dass ich so viel mehr bin, als was ihr bisher glaubt, von mir zu kennen? Warum fordert Jesus die Öffentlichkeit, die, die ihm zuhören will, so heraus? Warum? Weil er weiß, dass das genau das ist, was wir brauchen. Weil er weiß, dass das gut für uns ist. Weil er weiß, dass unser Geist, unser Herz Wahrheit braucht, tiefste Wahrheit braucht. Dass unser Denken und unser Herz gesund werden kann. Und unser Herz wird gesund, wenn wir beginnen zu verstehen und mit unserem Herzen das umarmen können, wer Jesus ist. Darin liegt eine Kraft. Und das will Jesus damit erreichen. Ihr Lieben, das Höchste, das Edelste, das Kostbarste, womit dein menschlicher Geist und meiner sich beschäftigen kann, das ist mit Gott selbst und mit seinem Sohn. Es gibt nichts, womit wir unseren Geist mehr mit etwas füttern könnte, was noch gesünder wäre, noch herrlicher wäre. Wenn wir über Gott nachdenken, kommen wir an unsere Grenzen. Aber wenn unser Geist, unser Herz richtig gefüllt ist mit Gott, deswegen fordert Jesus uns hier so heraus, dann kann am Ende kommen, was will. Es kann kommen, was will. Wir haben das richtige Fundament. wollen wir unseren Geist mit dem Edelsten füllen, womit es sich füllen lässt, dann muss es mit Jesus gefüllt werden. Und das ist das, was Jesus hier sagt. Ich bin so viel mehr als das, was ihr glaubt, bisher von mir zu kennen. Jesus und die Fragen an uns. Was will Jesus zum Ende denen noch einmal sagen, die ihm wohlgesonnen sind? Wisst ihr, wer ich wirklich bin? Die Verse, da geht es vor allen Dingen erstmal um die Verse 35 bis 37. Interessant ist, Jesus stellt jetzt Fragen, aber er stellt sie nicht an die Pharisäer und die Sadduzäer, die vorher ihm Fragen gestellt haben, sondern Jesus stellt Fragen an seine Zuhörer. Und dann heißt es in Vers 35, wie können die Schriftgelehrten sagen, dass der Christus ein Sohn Davids sei? Wie kommen die Schriftgelehrten dazu? Einfache Antwort, weil die Schrift es sagt. Die Schriftgelehrten waren vollkommen in dieser Hinsicht auf einer Linie mit dem, was die Bibel sagt. Die Bibel ist voll davon, dass sie sagt, dass wenn der Messias kommt, wird er ein Nachkomme Davids sein. Nur mal um ein paar Kernbibelstellen dazu euch zu zeigen, aus dem Alten Testament, 2. Samuel 7, wo Gott selbst mit David redet und sagt, dein Haus und dein König aber sollen vor dir Bestand haben für ewig, dein Thron soll fest bestehen, da verheißt er ein Nachkommen für ewig, eine ewige Königsherrschaft. Psalm 89, ja, habe David meinem Knecht geschworen, bis in Ewigkeit will ich deiner Nachkommenschaft Bestand geben. Und dann wird deutlich in Jesaja 6, dass diese Nachkommenschaft nicht einfach nur eine Folge von Nachkommenschaft, eine Reihe von Nachkommenschaften ist, sondern dass es um einen ganz besonderen Nachkommen geht. Wo er dann sagt, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt ihn, seinen Namen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit. Welcher Mensch wird so genannt? Und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über sein Königreich. Gehen wir weiter in Jeremia 30. Sondern sie werden dem Herrn, ihrem Gott, dienen und ihrem König David, den ich erwecke. Erstaunlich, was Jeremia hier sagt. Er sagt, sie werden mir dienen und dem König David dienen. Und Gott stellt selbst diesen Dienst an sich selbst mit dem Dienst am König David gleich. Und da merken wir, das ist Sprache im Blick auf den Messias, auf den einen, der da kommen soll. Also die Schrift ist voll. Die Messias-Erwartung in Israel war sehr eng mit dem besten König verbunden, den Israel je hatte, und das war König David. Es gab in Israel keinen besseren König. Von daher wird der Messias direkt als Nachfolger des Königs. Und er wird auch ein physischer, ist Jesus, ein physisch aus der physischen Linie Davids. Aber für Israel hieß das, wenn er ein Nachkomme Davids ist, dann muss er auch wie David sein. Und das hieß was? Was war denn David? Nochmal, ich sag euch. Er war König, ganz genau. Und er war ein König, ein Befreierkönig, der Israel das Joch der Unterdrückung durch die Nachbarländer abgeschlagen hat. Er hatte diese Kraft. Er hatte diese Kraft, diesen ganzen Widerstand zu überwinden. Und das war die Idee, die man dann hatte, wenn der Messias kommt, dann wird er genauso sein, ein siegreicher König. Ein König, der kämpft, ein König, der das Schwert zieht. Und er wird das Joch der Unterdrückung der Römer, unter dem wir Juden jetzt leiden, das wird er zerbrechen. Das war die Erwartung. Aber Jesus macht deutlich, es gibt ein Paradox. Ein Paradox, was seine Person angeht. Denn der Sohn Davids ist weit mehr. Jesus will auf dieses Paradox hinweisen. Psalm 110, ihr Lieben, und Jesus zitiert hier, jetzt haben wir endlich mal einen Vers, den Jesus zitiert, nicht aus 5. Mose, denn bis jetzt hat Jesus ja nur aus 5. Mose zitiert. Richtig? So, und jetzt geht er ins Psalmbuch. Andreas ist mit uns durch die Psalme gegangen. Psalm 110 ist ein ganz entscheidender Psalm, ein messianischer Psalm. Und Jesus zitiert nur den ersten Vers. Dort heißt es nämlich von David, ein Psalm, so lautet der Ausspruch des Herrn an meinen Herrn, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße gemacht habe. Das Erstaunliche an diesem Psalm ist, ihr Lieben, und besonders an diesem Vers, das ist der Vers, der am häufigsten im Neuen Testament zitiert hat von allen anderen Versen, die wir im Alten Testament finden. Kein Vers wird so häufig zitiert. Oder zumindest eine Anspielung auf diesen Vers im Neuen Testament gemacht. Ich habe alleine bei meiner Recherche 16 Mal eine Verbindung im Neuen Testament zu diesem Vers gefunden. 16 Mal. Matthäus-Evangelium, Markus, Lukas, Apostelgeschichte, Römer, Korinther, Epheser, Kolosser und eine ganze Reihe im Hebräerbrief. Ihr Lieben, das ist eine ganze Menge, oder? Damit wird schon klar, das ganze Neue Testament baut unglaublich stark auf diesen einen Vers auf. Und warum? Weil es die Identität Jesu beschreibt. Und das bereits schon im Alten Testament. Wovon die Schreiber der Bibel, gerade des Neuen Testaments, wollen, ihr frischen neuen Christen, versteht das. Da steht es schon. Was macht diesen Vers so besonders? Was macht diesen Vers, gerade diesen einen, so besonders? Das eine ist, Jesus betont, dass David hier ein Prophet ist. Was haben wir vorhin gesagt, Sabine? David ist König, nicht wahr? Und hier sagt Jesus aber, er ist ein Prophet. Warum? Weil er hier in dem Text, David selbst hat doch geleitet vom Heiligen Geist gesagt. Das heißt, Jesus sagt, David ist mehr gewesen als einfach nur ein König. Er konnte prophetisch reden. Das, was Gottes Geist ihm gesagt hat. Das zweite ist, Jesus sagt, ich bin mehr als David in diesem Text. Warum sagt Jesus das? Womit? Weil er sagt, David hat mich nicht nur seinen Nachkommen genannt, sondern er nennt mich Herr. Er gibt mir den Titel Herr. Und Jesus sagt damit, ich bin nicht nur der Messias-König, ich bin auch in einzigartiger Weise Herr. Und damit, ihr Lieben, deutet Jesus etwas an. Jesus will eine geheimnisvolle Seite von sich offenbaren, die bis jetzt noch niemand richtig erkannt hat. Eine Seite, über die Menschen staunen sollen, wo Jesus sagt, sprengt eure Grenzen, denkt weiter. Wenn ich nicht nur der Messias-König bin, sondern Herr, dann ist vielleicht auch meine Mission eine andere als das, was ihr von mir bis jetzt erwartet. Das ist nämlich der dritte Punkt, das, was Jesus hier versucht, zu sagen, denkt richtig, fangt an, richtig zu denken, was die Mission des Messias wirklich ist. Denn das war, Frieden im Herzen zu schaffen, für unsere Sünden zu sterben, Frieden mit Gott zu schaffen und nicht zuerst den Frieden nach außen, den Frieden für die Nation, den Frieden, dass keine Römer die Hebräer mehr unterdrücken, den Frieden, dass der Ukraine-Krieg aufhört. Jesus sagt, ich will mehr als das. Der Friede muss tiefer sein. Das ist nur ein äußerer Friede. Der ist schnell gemacht. Wenn ich Herr bin, ich kann den schnell machen. Aber mein Friede muss mehr sein. Der wesentlich wichtigere Friede ist euer Friede mit Gott. Und dafür bin ich da. Das Besondere an diesem Psalmwort, Psalm 110, Vers 1, ist, dass zweimal der Begriff Herr benutzt wird. zweimal. Einmal wird deutlich, ja, so lautet der Ausspruch des Herrn, hier des Herrn, damit ist Gott selbst gemeint, an meinen Herrn. So, und das kann nicht David sein als König, denn Psalm 110 beschreibt so etwas wie eine Thronbesteigung. Das hatte man gelesen in Israel, wenn ein neuer König den Thron besteigen wollte oder bestiegen hat, um dann diesem König auch den Sieg über seine Feinde zuzusprechen. Aber das ist nicht David, der hier den Thron besteigt. Weil David nennt den König, der hier auf den Thron steigt, Herr. Er sagt, das bin nicht ich. Und das, was hier beschrieben wird, ist sowas wie eine Einladung Gottes an diesen einen König. Und Gott sagt zu diesem einen König, komm her, hier, neben mich. Setz dich direkt neben mir. Dein Thron direkt mit mir auf einer Höhe. Wir beide regieren zusammen. Nimm deinen Platz gleich neben mir ein. Sowas ist unvorstellbar für einen Menschen. Das hat Gott nie zu einem David gesagt. Zu welchem Menschen würde Gott je sagen, dass er auf dem gleichen Thron sitzen soll wie er? Das ist eine Position der höchsten Ehre. Und dann sagt Gott weiter, was zu diesem König, der neben ihm Platz nehmen soll. Dann sagt er so, und jetzt pass auf. Du schaust jetzt einfach nur zu. Denn jetzt werde ich aktiv. Weißt du, was ich tun werde? All deine Feinde, all die, die sich gegen dich erheben, ich werde sie demütigen. Ich werde sie bringen zu deinem Thron. Bist du mein? Ich bringe sie zu deinem Thron. Und dann will ich, dass du deine Füße erhebst und sie als Fußschemel benutzt. Sie sind gerade gut genug für die Ruhe deiner Füße. Ich bringe sie zu deinem Thron. Ihr Lieben, das ist unglaublich harte Sprache. Was Gott offenbart von dem König, der hier neben ihm sitzt, richtig? Gott sagt, ich diene dir. Ich werde deine Feinde vor dir demütigen. Aber der entscheidende Punkt, ihr Lieben, ist, David ist hier nicht der König, der von Gott eingeladen wird. David redet hier von jemand anders. Es muss also noch einen König geben, der größer, der besser, der wunderbarer ist als David. Und jetzt gibt es aber ein Problem. Und darauf weist Jesus hin. Wenn der Messias, der Nachkomme Davids ist, wie kann er ihn dann Herrn nennen? Weil es ist undenkbar gewesen für einen in der jüdischen Kultur, dass ein Vater zu seinem Sohn sagt, du bist mein Herr. Umgekehrt, ja, aber niemals in dieser Reihenfolge, weil der Sohn war immer geringer in seiner Position. Und Jesus fordert seine Zuhörer zum Nachdenken. Jesus fordert uns auf. Was bedeutet das, dass David seinen Nachkommen, den Messias, als Herrn verehrt und ihn als überlegen ansieht? Was sagt dieser Psalm über die Messianität des Messias? Ist er lediglich nur ein weiterer menschlicher König? Er muss mehr sein. Könnte es sein, dass hier der Ausdruck Herr gebraucht wird, in dem Sinne von, wie wir es im Alten Testament finden, wenn man Juden gesagt hat, den Ausdruck Herr, dann dachten sie immer an Gott, an Jahwe. Und Jesus sagt, ich bin der Sohn Davids, aber ich bin noch so viel mehr. So viel mehr. Denn ich bin der, sagt Jesus, der mit Gott den Thron teilt. Ich bin der, den Gott selbst bedient. Ich bin der, den der größte König Israels Herr nennt. Ich bin so viel mehr. Ich bin der Sohn Gottes. David war ein siegreicher König. Diese Vorstellung herrschte in Israel. Aber Jesus versucht zu sagen, ihr müsst mehr von mir sehen. Eure Faszination an mir muss tiefer sein. Ich bin so viel mehr als einfach nur ein Befreier der unterdrückten Menschen, der Juden. Ich bin so viel mehr als ein Befreier der unterdrückten Menschen in der Ukraine. Mein Sieg und meine Hilfe geht so viel tiefer, als einfach nur eine russische Armee zurückzudrängen und zu schlagen. Und wenn nur das die Hoffnung ist, die ihr mit mir verbindet, dass ich irgendwann eure Feinde von euren Schultern abschüttle und ihr euch frei in eurem Land bewegen könnt, dann ist das zu wenig. Meine Freiheit geht tiefer. Jesus ist Herr. Darauf lenkt Jesus die Gedanken. Worüber will er, dass seine Zuhörer an den letzten Tagen über ihn nachdenken? Wie sollen Menschen über ihn denken, indem sie aufhören, ihn so klein zu machen und einfach nur sagen, er ist König? Ja, er ist König, aber hinter dieser Königsherrschaft steht so viel mehr. Hinter dieser Königsherrschaft steckt eine Gottheit, die das letzte Wort hat, vor der einmal jeder Mensch stehen muss und sich verantworten muss. Und dieser König darf jeden Menschen fragen, was hast du mit deinem Leben getan? Wie hast du mich gesehen? Warst du mein Jünger? Hast du verstanden, worum es im Leben eigentlich ging, das ich dir geschenkt habe? Diese Fragen darf er stellen. Das macht er mit diesem Text deutlich, weil er Herr ist. Und dann gibt es nicht die Möglichkeit, die Antwort zu verweigern. Wir müssen antworten. Wir sind vor der letzten Instanz. Worüber will Jesus, dass seine Zuhörer nachdenken, wenn nicht mehr viel Zeit bleibt? Worüber will er, dass wir nachdenken? Wenn unsere Zeit ausläuft, wenn wir nur noch ein paar Tage hätten, worüber will Jesus, dass wir nachdenken? Was sollen unsere letzten Gedanken sein? Darüber nachzudenken, wer ist Jesus wirklich? Weil das für unser eigenes Leben und Ewigkeit so entscheidend ist. Und hätten die Menschen ihm nur zugehört, an diesem Punkt hätten sie verstanden, was Jesus versucht zu sagen. Wäre das durchgedrungen. Ihr Lieben, er hätte niemals 2-3 Tage später am Kreuz gehangen, oder? Niemals. Niemals. Das Letzte, weil da geht es, deswegen passt das auch zusammen. Jesus ist so viel mehr. Jesu Fragen an uns, wisst ihr, wer ich wirklich bin? Und wisst ihr, wovor ihr euch hüten sollt? Weil das gehört zusammen, weil auch dort geht es um die Schriftgelehrten. Denn Jesus sagt hier in diesem Text dann im Vers 38 bis 40, unter anderem sagte er, als er lehrte, hütet euch vor den Schriftgelehrten. Das sind auch letzte Worte Jesu. Das sind eigentlich die letzten Worte. Hütet euch. Ihr Lieben, Jesus sagt damit, Menschen müssen gewarnt werden. Menschen, die zuhören. Es gibt Menschen und eine Lebensweise, vor der Jesus warnt. Es gibt Dinge, die Jesus beunruhigen. die Jesus deutlich beim Namen nennt, die er gesehen hat im jüdischen Volk, gerade von den religiösen Leitern, wo er sagt, das ist schrecklich, weil es schreckliches Gericht nach sich ziehen wird. Und nehmt euch diese Menschen bloß nicht zum Vorbild. Ja, euer Ende würde schrecklich sein. Vertraut ihnen nicht. Vertraut meinem Urteil. Weil Jesus hängt sich ja schon weit raus, so etwas zu sagen. Gegen die jüdische Obrigkeit. Damit unterzeichnet Jesus sozusagen wirklich das letzte Todesurteil. Sich öffentlich hinzustellen und die Obrigkeit so anzuprangern. Wovor sollten wir uns hüten, um unseren Geist nicht zu vergiften? 5 Punkte, die Jesus hier nennt. Man könnte einen 6. Punkt daraus noch machen. Der im Prinzip, weil alles, was Jesus nennt, in irgendeiner Art und Weise mit Selbstdarstellung und Stolz zu tun hat. Wovor sollen wir uns hüten? Sich zu kleiden, um Aufmerksamkeit zu erregen. Im Text heißt es, die Schriftgelehrten, sie tragen lange Gewänder. Und das Problem in der jüdischen Kultur war immer, wenn man ein langes Gewand trug, dann konnte man damit nicht mehr schnell laufen. Dann konnte man damit auch nicht vernünftig arbeiten. Alleine schon der Gang mit so einem Gewand hatte schon etwas Andächtiges und Ehrfurchtsvolles. Du konntest schon am Gang sehen, das ist eine besondere Person. Dazu zwang einen schon bereits das Gewand. Das zweite, Begrüßung und Titel erstreben, um sich über Menschen zu erhöhen. Dieses gerne in der Öffentlichkeit stehen und bemerken, wie Menschen einen auf der Straße begrüßen. Einen Knicks machen, einen sehen wollen, vielleicht einfach nur den Augenkontakt einfangen wollen von diesem, weil das so bedeutungsvoll ist. Die vorderen Plätze und Ehrenplätze besetzen. Ne? Wenn ich bei uns sehe, bei uns ist heute wahrscheinlich die Kultur ein bisschen anders. Ja, da setzt man sich nicht mehr in die erste Reihe, da setzt man sich möglichst weit nach hinten und die ersten Reihen sind meistens frei. Aber bei den Juden war es so gewesen, vorne zu sitzen, das waren Ehrenplätze im Gottesdienst. Witwen verschlingen, was dahinter gemeint ist, ist, hier sind schon Menschen, hier sind schon Frauen, die leiden, die ihren Mann verloren haben, die ihre Existenz im Prinzip nicht mehr gesichert haben und sie haben jetzt vielleicht noch dadurch, dass zu Zeiten, wo der Mann noch gelebt hat, dafür gesorgt hat, dass die Frau am Ende wenigstens noch ein Haus hat. Und jetzt sagt Jesus, diese Schriftgelehrten gehen hin und diese Witwen in der Not und nutzen ihre prekäre Lage aus. Und lassen sich dann davon auch noch bedienen. Und nehmen ihnen sozusagen das Letzte damit weg, was sie haben. Aber an anderer Stelle dafür stellen sie sich dann öffentlich hin und machen lange Gebete. Den frommen Anschein. Also Menschen, die schnorren, die haben wollen, die an sich ziehen und immer wieder saugen, aber einen frommen Anschein wahren. Und da sagt Jesus, das ist schlimm. Das Gericht wird hart sein. Erkennt das. Werdet selbst nicht so und hütet euch vor Menschen dieser Art. 2 kurze Lektionen aus dem. Das eine, schenk deine Aufmerksamkeit und dein Vertrauen nicht den Falschen. Wir alle müssen uns fragen, worauf lässt sich unser Herz ein? Und natürlich, wir müssen überlegen, wem können wir vertrauen? Aber das muss immer wieder neu geprüft werden. Sind es Menschen, die aufrichtig sind? Oder Menschen, die vor denen Jesus gewarnt hätte? Und das Zweite, ihr Lieben, denk über Jesus so nach, dass du Freude hast, ihn anzubeten. Fang an, über Jesus so nachzudenken, dass du wirklich Freude an ihm hast. Denn das ist das, was Jesus wollte mit Psalm 110, Vers 1. Dass du Freude hast, ihn anzubeten, Freude hast, über ihn zu staunen, weil du merkst, meine Zeit, da ist ein Reichtum, ein Schatz, dem, wenn ich den anfange zu heben, er tut meiner Seele gut, er lässt meine Seele atmen, er schenkt mir Leben, er schenkt mir Vertrauen, weil ich weiß, wem ich gehöre. Wenn er der Herr ist, nicht einfach nur ein Herr wie Putin, sondern der Herr, der das letzte Wort hat, dann hat er auch das letzte Wort über mein Leben. Denk über Jesus nach, dass du Freude hast, ihn anzubeten und du gleichzeitig aber auch offen bleibst für überraschende Seiten an ihm. Glaube niemals, dass du Jesus so kennst, dass du ihn vollkommen und 100% alles voraussagen kannst, was geschehen wird. Denn das konnten die Juden auch nicht und die haben sehnsüchtig, wir sind wahrlich nicht so weit mit unserer Sehnsucht nach Jesus, nach dem Messias, was die Juden an Sehnsucht hatten nach ihrem Messias. Und trotzdem hat er das Entscheidende gefehlt. Bleiben wir offen für überraschende Seiten, die wir an Jesus noch nicht kennen. Jesus sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, ich bin dieser Herr. Warum will Jesus, dass Menschen von ihm fasziniert sind? Weil es das Beste ist, was uns geschehen kann. Weil wir unseren Geist mit dem Besten füllen, womit wir unseren Geist füllen können. Du hast nur so viel an Kapazität. Wie füllst du dein Herz? Wie füllst du deinen Geist? Wie füllst du deine Gedanken? Können wir etwas Größeres als Gott selbst denken? Und Jesus sagt, das Gleiche gilt für mich. Der berühmte Prediger Charles Spurgeon hat es mal so ausgedrückt. Ich kenne nichts, das der Seele so gut tut, dass die hohen Wogen von Sorgen und Leid beruhigt, dass so die Stürme und Prüfungen beschwichtigt, wie das hingebungsvolle Nachdenken über die Gottheit. Sollen deine Sorgen sich verlieren, deine Ängste versinken, dann geh hin. Wirf dich in den Ozean Gottes, verlier dich in seiner Unermesslichkeit und du wirst dich wiederfinden, wie nach einer kurzen Ruhepause, erfrischt und gestärkt. Nichts tut deiner Seele und deinem Geist so gut, als richtiges, wahrhaftiges über Gott und seinen Sohn zu denken. Es ist die größte Herausforderung, aber auch gleichzeitig das lohnendste Investment in unseren Geist, den Gott uns geschenkt hat. Und ich denke, diese Gedanken, ihr Lieben, die können wir so gut auf unsere aktuelle Situation übertragen. Sie passen zu unserer Zeit, in der die Angst vor einem möglichen großen Krieg in Europa und der Welt wächst. In einer Zeit, der nichts mehr so ist, wie es vor 2 Wochen noch war. In einer Zeit, der niemand mehr garantieren kann, ob wir Ende des Jahres, wer hätte das vor 3 Wochen noch gedacht, ob wir Ende des Jahres überhaupt noch hier sein werden? Auf einmal wird das denkbar. Wir hielten uns für so unverwundbar. Wir dachten, es wird nie passieren. Und jetzt sind wir gar nicht mehr so weit entfernt. Und wie hält man seinen Geist in so einem Moment ruhig und gesund? Wenn vielleicht das Leid und die Not und das Elend, das jetzt noch irgendwo an der Grenze der Ukraine hauptsächlich passiert oder in der Ukraine passiert, wenn das vielleicht mal spürbar wird in unseren eigenen Reihen. Wie wächst man an so einer schrecklichen Situation wie dieser zu einem edleren und ausgeglicheneren Menschen heran, indem wir unseren Geist mit wahren Gedanken über Jesus füllen und uns darin versinken und staunen über dem Herrn, der sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden.